Umweltzerstörung, Menschenrechtsverletzungen und gewalttätige Konflikte. Das sind die Folgen des Rohstoffabbaus in Afrika oder Südamerika. Rohstoffe, die überwiegend jemand ganz anderem dienen, nämlich uns selbst, den westlichen Industrieländern. Smartphones, Laptops und viele andere Elektrogeräte, sie alle enthalten Mineralien wie Gold oder Wolfram. Aluminium und Stahl sind aus unserer Welt nicht wegzudenken. Doch nur wenige von uns wissen, unter welchen Bedingungen diese Rohstoffe abgebaut werden. Der enorme Reichtum an Bodenschätzen, für viele Länder wird er zum Verhängnis. Der sogenannte Rohstofffluch. Weite Teile der Bevölkerung verarmen, es herrscht Korruption, sklavenähnliche Arbeitsbedingungen und immer wieder kommt es zu gewaltsamen, ausgetragenen Konflikten. Immer wieder gibt es Versuche, die Bedingungen im Rohstoffabbau zu verbessern, Druck auf Bergbauunternehmen, aber auch herrschende Eliten auszuüben. Die Konsumenten bekommen nur wenig davon mit, ob und wenn ja, wie viel Blut beispielsweise an ihren Handys klebt. Ein Grund mehr, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Deshalb habe ich mit Anna Backmann von der christlichen Initiative Romero gesprochen. Diese hat die Kampagne Stop Mad Mining ins Leben gerufen. In den folgenden 60 Minuten gehen wir deshalb nicht nur der Frage nach, was Mad Mining ist, sondern auch, welche Bestrebungen es gibt, um die Situation für die Menschen vor Ort zu verbessern. Im März 2015 wurde die dreijährige Kampagne Stop Mad Mining von der christlichen Initiative Romeo ins Leben gerufen. Ich habe mit Anna Backmann von der CIR über dieses Thema gesprochen.
Erstmal vielen Dank für das Interview, dass Sie mich eingeladen haben. Und vielleicht gehe ich noch mal einmal zurück zum Anfang, wie wir als CIR, also als christliche Initiative Romero, grundsätzlich arbeiten. Mhm. Uns gibt es jetzt seit ungefähr 35 Jahren und wir arbeiten verstärkt zu Arbeits- und Menschenrechten, vor allem in Mittelamerika, aber auch in anderen Ländern des globalen Südens, also in beispielsweise Mosambik oder Bangladesch. Und wir arbeiten da vor allem dann zu Frauenrechten, fairer Kleidung, Supermärkten oder eben auch Rohstoffen. Und die Kampagne Stop Mad Mining, die gibt es jetzt seit 2015, also sind jetzt auch noch recht neu in dem Themenbereich sozusagen. Und hier haben wir uns jetzt mit 12 europäischen Organisationen, also wirklich aus Ost- und aus Westeuropa zusammengeschlossen, um eben dieses Mad Mining, den wahnsinnigen Rohstoffabbau quasi zu stoppen.
Wie genau sieht denn dieses Mad Mining aus, dieser wahnhafte oder wahnsinnige Rohstoffabbau? Was genau muss man sich darunter vorstellen?
Was wir darunter verstehen, ist, dass einfach in vielen Teilen der Erde der industrielle Bergbau einfach wirklich wahnsinnig ist. Natürlich brauchen wir irgendwie Rohstoffe in unserem täglichen Leben und Deutschland ist ja auch quasi zu fast 100% abhängig von Rohstoffen. Aber wir brauchen diese Rohstoffe eben nicht um jeden Preis oder sollten sie nicht um jeden Preis beschaffen. Also wenn die Profite der Unternehmen eben über den Menschen oder über die Natur gestellt werden, dann empfinden wir das oder finden wir einfach, dass das wahnsinnig ist und dass das nicht sein kann. Wenn ich da vielleicht einfach ein kleines Beispiel zugebe, der Staat El Salvador, wir haben eine Partnerorganisation vor Ort, Cryptis, die ganz stark gegen den Bergbau in dem Land sind, weil schon 90% der Gewässer natürlich nicht nur durch den Bergbau, aber unter anderem auch verseucht wurden. Und es gab jetzt ein Unternehmen, das sich an die Umweltauflagen sozusagen gehalten hat und die Landrechte auch nicht klar waren, wo der Staat dann eben nach der Erkundungsphase des Unternehmens gesagt hat, nee, wir erteilen hier keine Lizenz, weil das einfach der Mensch und der Natur schadet. Das Unternehmen hat daraufhin Klage eingereicht und wollte vom Staat quasi 250 Millionen Dollar für potenziell entgangene Gewinne einklagen. Mhm. Und da ist jetzt gerade Anfang des Jahres entschieden worden, dass dem Unternehmen nicht recht gegeben wird und dass das Unternehmen jetzt Schadensersatz an den Staat zahlen soll. Und solche Initiativen unterstützen wir einfach und deswegen setzen wir uns ein und denken, das ist einfach Mad Mining, wenn es zu solchen Situationen quasi kommt.
Wir fliegen durch die Nacht und rauben heimlich eure Schätze und streuen Treibsand auf eure Straßen und Plätze. Wir legen diese Metropole in einen tiefen Schlaf und entfesseln das Raubtier im Schaf. Das Lamm wird geschoren und zur Schlachtbank geführt und dort bekommt es das, was ihm gebührt. Sein warmes Blut tränkt die trockene Welt. Es hat umsonst gelebt, denn immer noch zählt nur das Geld. Sein Fleisch wird gefressen, seine Haut wird angezogen, doch sein Wort ist verloren und sein Erbe verlogen. In seinem Geist wird sein Ungeist vollzogen. Wir selbst haben uns dazu bewogen. Wir sind auf der Jagd nach etwas Unbekanntem, nach Begrifflosigkeit und völlig Unbenanntem, nach dem Urzustand, wie wir ihn niemals kannten, nach dem großen Glück, nach unseren Artverwandten. Wir fliegen durch die Nacht an unsichtbaren Seilen und bringen euch die Nachricht, nicht länger zu verweilen. Die Welt brennt, die Welt brennt. Und mit dir jeder, der sich nicht selbst versenkt. Ihr sollt losrennen, aufschreien, aufbrausen, einreißen, umbiegen und alles von euch werfen. Diesen Ohnmachtszustand nicht länger hinnehmen. An den Fundamenten rütteln, alles muss sich bewegen. Losrennen, aufschreien, aufbrausen, einreißen, umbiegen und Steine werfen. Diesen Ohnmachtsstaat in Schutt und Asche legen. An den Fundamenten rütteln, alles muss sich bewegen. Wir fliegen durch die Nacht, denn alles muss sich ändern und führen eine Sintflut über Städte und Länder. Wir schweben durch die Finsternis, wir kommen still und leise und ziehen durch das Alte eine Trümmerschneise. Alles, was nicht taugt, müssen wir verlieren. Alles Nichtgewachsene wieder dekonstruieren. Wir sind der Aufstand der Nativisten, der Götzendienst der Urantichristen. Stellt euch den Alarm auf Mitternacht. Dann wird die Metamorphose vollbracht. Kommt raus an den Waldrand mit rotem Quadrat. Jeder, der zu glauben vermag, heftet es an die Brust, dort wo kein Herz mehr pocht. Der erste Sonnenstrahl, Mutter Erde kocht. Ne Schar untoter Flughunde kündigt ihn an. Meine Damen und Herren, im Programm folgt jetzt der Weltuntergang. Wir fliegen durch die Nacht an unsichtbaren Seilen und bringen euch die Nachricht, nicht länger zu verweilen. Die Welt brennt, die Welt brennt. Und mit dir jeder, der sich nicht selbst versenkt. Ihr sollt losrennen, aufschreien, aufbrausen, einreißen, umbiegen und alles von euch werfen. Diesen Ohnmachtszustand nicht länger hinnehmen. An den Fundamenten rütteln, alles muss sich bewegen. Losrennen, aufschreien, aufbrausen, einreißen, umbiegen und Steine werfen. Diesen Ohnmachtsstaat in Schutt und Asche legen. An den Fundamenten rütteln, alles muss sich bewegen. Alles muss sich bewegen. Alles muss sich bewegen.
Jetzt gibt es ja parallel neben diesem wahnhaften Rohstoffabbau auch zum Beispiel den Begriff der Konfliktmineralien, der auch spätestens seit 2000 ungefähr vielen dann doch ein Begriff ist. Inwiefern unterscheidet sich dieses wahnhafte oder dieser wahnhafte Rohstoffabbau von Konfliktmineralien? Wo ist da der Unterschied, beziehungsweise gibt es einen Unterschied?
Also als Konfliktmineralien werden die vier Rohstoffe Gold, Wolfram, Tantal und Zinn definiert. Und als Konfliktrohstoffe deshalb, weil eben der Handel mit diesen vier Rohstoffen oftmals bewaffnete Konflikte finanziert, wie beispielsweise in der Demokratischen Republik Kongo. Und deshalb nennt man diese Rohstoffe so. Von diesen quasi bewaffneten Rohstoffkonflikten zu unterscheiden sind die sogenannten Bergbaukonflikte, die sich vielleicht auch durch Landkonflikte ursprünglich dann ergeben. Und zwar werden dann Gemeinden für den industriellen Bergbau, also dieses Mad Mining sozusagen, zwangsumgesiedelt. Und das ist oftmals so eine faire und angemessene Entschädigung in schlechtere Gebiete und so weiter. In unserer Kampagne nehmen wir jetzt aber oder machen wir da keinen Unterschied, sondern wir sagen, das ist beides Mad Mining. Also in jedem Fall, in dem durch Rohstoffe Konflikte verursacht werden, die auf Kosten von Mensch und Natur gehen, würden wir das als Mad Mining im Endeffekt bezeichnen.
Wahnhafter Rohstoffabbau, Konfliktmineralien. Diese Themen sind nicht neu und führen in unseren Köpfen trotzdem ein Schattendasein. Zusätzlich gibt es aber auch die Kategorie der Konflikt- oder Blutdiamanten. Dabei handelt es sich um Rohdiamanten, durch deren Erlöse gewalttätige Konflikte finanziert werden. In vielen Krisengebieten werden die Rohdiamanten meist illegal geschürft und verkauft, um Rebellen oder Invasionstruppen zu finanzieren. Erst mit dem Film Blood Diamond aus dem Jahr 2006 mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle sind viele Konsumenten auf diese Problematik aufmerksam geworden.
Er kam aus dem Herzen der Erde. Ein Stein, so selten, dass Menschen alles tun, um ihn zu besitzen. Und alle, die ihn berühren, haben Blut an den Händen.
Der Diamant ist mein Ticket runter von diesem gottverdammten Kontinent.
Was bist du? Ein Schmuggler?
Nein, Journalist.
Was glaubst du, wie viel Ärger ich kriege, wenn ich über Blutdiamanten spreche?
Heutzutage wird der Handel mit Rohdiamanten, zumindest teilweise durch den sogenannten Kimberley-Prozess, ein internationales Zertifizierungssystem, reguliert. Im Bereich des Rohstoffabbaus aber und der Konfliktmineralien hat sich bislang noch wenig geändert. Wie sieht denn dieses Mad Mining konkret aus? Wie kann man sich die Arbeitsbedingungen in den Minen vor Ort tatsächlich vorstellen?
Also die Arbeitsbedingungen sind natürlich alles andere als gut. Die Unterschiede liegen so ein bisschen darin, ob es jetzt um den kleinen handwerklichen oder diesen industriellen Bergbau, sozusagen das Mad Mining, geht. Beim handwerklichen Bergbau fehlt es natürlich an allem. Da ist die Arbeitssicherheit ein großes Problem, ne? Die Menschen gehen in die Stollen oder in die Tunnel, die einsturzgefährdet sind. Es ist eng und heiß und dunkel. Ja, sie kommen in Kontakt mit Chemikalien wie Quecksilber direkt auf ihre Haut. Sie haben sehr lange Arbeitszeiten, geringen Lohn, Kinder arbeiten vor Ort. Und das Arbeitsumfeld an sich ist oftmals sehr gefährlich, jetzt wie beispielsweise in der Demokratischen Republik Kongo mit den Konfliktmineralien besonders prekär ist, wo die Arbeiterinnen überfallen werden, verschleppt werden oder vergewaltigt werden. Bei dem industriellen Bergbau ist das so, der ist ja oftmals auch sehr hoch technologisiert, dass es auch gut ausgebildete, spezialisierte Arbeiter und Arbeiterinnen braucht. Und das auch nochmal zu der Aussage von Unternehmen, es entstünden viele Jobs für die lokale Bevölkerung. Meist sind die Menschen vor Ort gar nicht dafür ausgebildet und haben dementsprechend auch gar nicht davon vor Ort oder die Möglichkeit, vor Ort arbeiten zu können in den Minen. Und deswegen ja, sind es meistens, je nachdem wie man sieht, bessere Arbeitsbedingungen. Aber dann auf der anderen Seite gibt es auch hier keine funktionierende Gewerkschaft. Es gibt auch hier geringe Löhne. Die Arbeitszeiten sind lang und es gibt auch hier eben dann Sicherheitskräfte, die von den Unternehmen angestellt werden. Wo es beispielsweise vor 5 Jahren in Südafrika in einer Platinmine von dem Unternehmen Lonmin, der ein Zulieferer von dem deutschen Unternehmen BASF ist, bei dem 34 Arbeiter erschossen wurden, weil sie einfach gegen die Arbeitsbedingungen vor Ort ja Widerstand geleistet haben. Also die Arbeitsbedingungen sind in jedem Falle katastrophal. Save
Schon gesagt, die Unternehmen brüsten sich natürlich damit, dass Arbeitsplätze geschaffen werden. Wie sehen denn aber die Folgen konkret in den jeweiligen Gemeinden oder in den jeweiligen Gesellschaften aus, durch diesen Rohstoffabbau einerseits, aber auch im Hinblick auf Konfliktmineralien?
Ja, also die Gemeinden an sich, die haben oftmals nichts davon. Also wenn man jetzt erstmal anfängt und guckt, wenn unter dem Land von einer Gemeinde eben Rohstoffe entdeckt werden und die Abbaulizenzen an Unternehmen verteilt werden, dann ist eine Folge Zwangsumsiedlung direkt für die Gemeinden. Das heißt, die Menschen werden in neue Gebiete umgesiedelt. Es ist dann fraglich, wie die Voraussetzungen in den jeweiligen Gebieten sind. Meistens sind die schlechter als vorher. Sie werden auch selten fair und ausreichend entschädigt. Also im Endeffekt stehen die Menschen, die direkt betroffen sind, nachher schlechter da als vorher. Wir haben zum Beispiel jetzt gerade auch aktuell im Rahmen der Stop Mad Mining Kampagne dem Zulieferer von ThyssenKrupp Vale in Mosambik auf die Spur gekommen, die eben nämlich genau das gemacht haben. Also Menschen wurden umgesiedelt vor Ort in eine Gegend ohne Wasser. Die Böden sind nicht fruchtbar und die Menschen haben einfach kaum Anschlussmöglichkeiten, ihre Ware, von der sie erstens selbst leben und zweitens auch vom Verkauf von ihren selbst angebauten Lebensmitteln. Das heißt, für die Menschen hat sich eigentlich nur was verschlechtert und die Gewinne gehen natürlich an die Unternehmen selbst. Das ist dann so ein Aspekt, diese Umsiedlung und die Bedingungen. Und dann gibt es eben auch noch der Fall, wenn Gemeinden dann nicht direkt umgesiedelt werden, dann leben sie eben in nächster Nähe oder in der Nähe der Minengebiete. Und hier werden dann aber die Böden und ihr Wasser auch verschmutzt und sie haben dann auch direkt die Auswirkungen auf ihren eigenen Anbau der Lebensmittel, auf die eigene Ernährung, auf die Viehzucht und natürlich auf die eigene Gesundheit. Also wenn sie dann mit den Chemikalien über die Auswaschung von Schwermetallen irgendwie über das Wasser in Kontakt kommen, dann ist das natürlich nur negativ für die Gemeinden. Was noch ein Aspekt ist, der auch wirklich dramatisch ist, ist, in manchen Gemeinden formiert sich ja dann auch der Widerstand gegen diese Unternehmen. Und die Konzerne versuchen dann auch ganz konkret oder bewusst die Gemeinden zu spalten und gegeneinander so ein bisschen auszuspielen, damit sie da eben Fuß fassen können. Die Bergbauunternehmen arbeiten mit privaten Sicherheitsdiensten zusammen, in der dann oftmals auch Streitkräfte der lokalen Polizei sind und es kommt zu Einschüchterungen oder sogar zur Ermordung der Umweltaktivistin. Und ja, also in El Salvador gab es eben auch dieses konkrete Beispiel mit dem Unternehmen, dass 5 Mitglieder der verschiedenen Gemeinden eben eingeschüchtert und ermordet wurden. Also das ist eigentlich für die Gemeinden nur schlimm.
Thank you.
den Bestrebungen von der örtlichen Politik, aber auch von der internationalen Politik beispielsweise, diese Bedingungen irgendwo einzudämmen oder diese Vorgehensweisen von den Unternehmen ein Stück weit einzuschränken, um die Lebensbedingungen nachhaltig zu verbessern, weil schlussendlich ist es ja so, dass wir eigentlich oder beziehungsweise die Industrieländer Konsumenten dieser jeweiligen Rohstoffe sind. Gibt es da irgendwelche Bestrebungen, auch von europäischer oder internationaler Politik, dass sich diese Bedingungen verbessern?
Also die Politik spielt natürlich eine enorm wichtige Rolle, und zwar auf allen drei Ebenen im Endeffekt, also auf der Ebene des jeweiligen Landes, europäisch und auch international. 2011 wurden die Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte der Vereinten Nationen erlassen, und die schreiben eben die verschiedenen Verantwortlichkeiten von Staat und Unternehmen eben fest, wie sie ihrer quasi menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht nachzukommen haben, also welche Pflichten und welche Rechte ergeben sich sozusagen für Unternehmen und für die Staaten, wenn es um Menschenrechte geht. Und das bezieht sich ja dann ganz klar auch in dieses Themenfeld des Rohstoffabbaus. Das Problem ist eben, dass diese UN-Leitprinzipien im Endeffekt freiwillig sind. Also die Staaten haben sich darauf geeinigt, ja, wir wollen Menschenrechte schützen, wir wollen auch beim Bergbau, dass die Menschenrechte eingehalten werden von Unternehmen, aber es ist eben freiwillig, und jetzt sollte eben diese UN-Leitprinzipien auch in nationales Recht umgesetzt werden, und zwar durch diese bekannten nationalen Aktionspläne. In Deutschland ist dabei aber leider wieder auch nur eine freiwillige Verordnung sozusagen rausgekommen. Und das ist eben wirklich dramatisch, weil freiwillig könnten eben Staaten und Unternehmen ja die ganze Zeit schon die Menschenrechte achten und schützen. Was hier vielleicht wirklich hervorzuheben ist, Frankreich, weil unsere Nachbarn, die haben jetzt im Februar genau diesen nationalen Aktionsplan verbindlich umgesetzt. Es ist erstmalig, dass sowas überhaupt geschehen ist, und das ist genau das, was wir brauchen. Also wir brauchen verbindliche Gesetze und Verordnungen, damit es die Pflicht ist von Unternehmen, diese Menschenrechte einzuhalten, wenn auch deutsche Unternehmen ins Ausland gehen und da Rohstoffe direkt kaufen, entlang der ganzen Lieferkette oder eben je nachdem selbst abbauen. Es gibt jetzt auf europäischer Ebene zu den Konfliktmineralien erstmalig eine Verordnung. Die wurde auch von der EU jetzt nach langen Verhandlungen, wurde sich darauf geeinigt und wird jetzt im Juni sozusagen offiziell verabschiedet. Das ist auch richtig ein Teilerfolg, weil es die erste verbindliche Verordnung auch ist, um den Handel mit den Konfliktmineralien einzudämmen. Und trotzdem gilt eben, sie gilt nur für einen Teil der Lieferkette, und es gibt auch trotzdem noch jede Menge Schlupflöcher und Zugeständnisse an die Unternehmen, dass man natürlich auch sagen kann, dann muss noch weiter was geschehen. Und trotzdem ist das eben erster wichtiger Schritt.
Jetzt kommt es immer wieder ja tatsächlich auch zu schwerwiegenderen Vorfällen, wie zum Beispiel, Sie hatten es vorhin erwähnt, diesen Vorfall in Südafrika vor 5 Jahren, bei dem auch 34 Arbeiter tatsächlich erschossen worden sind. Inwiefern spüren denn die Unternehmen vor Ort auch Konsequenzen? Wird das Ganze denn strafrechtlich beispielsweise in Südafrika verfolgt oder allgemein, wenn es zu solchen Vorfällen kommt? Oder gibt es da auch handelsmäßige Konsequenzen, dass zum Beispiel die Abnehmer in den Industrieländern für ihre Abnahme einschränken?
Also in den Ländern selber ist es immer abhängig von der Lage des Landes sozusagen. Oftmals herrscht in den Ländern natürlich auch viel Korruption. Deswegen vor Ort ist das immer sehr schwierig, dagegen vorzugehen. Wo wir ansetzen, ist natürlich, dass wir gucken, dass die deutschen Unternehmen entlang der Lieferkette verantwortlich sind. Das heißt, dass sie immer gucken, dass auch ihr Zulieferer in dem Land vor Ort sich an die Menschenrechte hält. Und wir hatten jetzt zum Beispiel den Fall auch einfach mit ThyssenKrupp, dass wir gesagt haben, ThyssenKrupp kauft bei Vale oder vormals auch Rio Tinto die Rohstoffe und ist deswegen genauso verantwortlich für die Menschenrechtsverletzungen, die in dem Land geschehen, und muss sich daher dafür einsetzen, dass die eben nicht geschehen. Und wie ist das zu verfolgen? Da die Leitprinzipien ja eben freiwillig sind, obliegt ihnen keine offizielle, also kann man sie nicht offiziell dafür zur Verantwortung irgendwie ziehen. Und trotzdem, durch den öffentlichen Druck bewegen sich die Unternehmen dann meist doch. Also wir haben zum Beispiel mit ThyssenKrupp jetzt ja die seit ja gut anderthalb Jahren die Kampagne auch nochmal verstärkt Druck auf ThyssenKrupp ausgeübt. Und sie haben jetzt ihren Zuliefererkodex erweitert, also dass sie auch die Rechte von direkt Betroffenen mit aufgenommen haben. Papier ist natürlich geduldig, aber ich denke, dass man auch gerade durch den öffentlichen Druck, solange man keine gesetzliche Handhabe hat, einfach unheimlich viel auch erreichen kann.
Gibt es denn außerhalb dieser Leitprinzipien oder Leitlinien zum Beispiel irgendeine Art von Handelsbeschränkung für die Rohstoffe oder zum Beispiel auch im Bereich Konfliktmineralien? Ist mir jetzt beispielsweise nur das Zertifizierungssystem für Rohdiamanten bekannt. Gibt es da noch weitere Handelsbeschränkungen tatsächlich oder ist das von der Gesetzeslage her sehr frei?
Also genau, diese Konfliktmineralienverordnung, das ist jetzt so das erste Mal, dass man eben eine Grundlage hat, einmal gesetzlich, ne? Und da sind jetzt auch Schwellenwerte drin enthalten, über denen Unternehmen dann berichten müssen und schauen müssen, wie gehen sie eben um mit den Konfliktmineralien. Die Konfliktmineralienverordnung ist aber ein oder hat als Vorbild den Dodd-Frank Act, der in den USA erlassen wurde, eben auch zum Thema Konfliktmineralien. Und da war die Sache, dass die quasi so eine Art de facto Embargo ausgelöst haben, weil sie bestimmte Länder ausgenommen haben. Das ist jetzt mit der Konfliktmineralienverordnung nicht der Fall. Die gilt zwar auch nur für diese vier Rohstoffe, aber gilt global. Da werden jetzt oder sind noch in der Verhandlung, ob es sozusagen Länderlisten geben soll mit Hochrisikogebieten und ist auch in der Diskussion, ob das vielleicht dazu führen könnte. Aber ansonsten sind mir jetzt gerade keine bekannt.
Der Begriff Rohstoff wird ja auch oftmals synonym verwendet für den Begriff der Bodenschätze, wobei Schätze ja eigentlich einen Reichtum impliziert. Es ist trotzdem oftmals so, dass gerade die Länder, die sehr, sehr reich an Bodenschätzen sind, viele afrikanische Länder zum Beispiel oder auch südamerikanische Länder, wie ganz aktuell zum Beispiel Venezuela, eins der Länder mit den meisten Bodenschätzen, dennoch zu den ärmsten Ländern der Welt zählen, während andere Länder ihre Bodenschätze sehr, sehr gut einsetzen können und dadurch sich ein Reichtum erarbeiten konnten. Wie ist dieser Unterschied zu erklären? Warum erlangen die einen so einen wahnsinnigen Reichtum, wie beispielsweise auch die Ölländer, während andere komplett hinten runterfallen?
Also die Frage bezieht sich ja auf dieses Phänomen des sogenannten Ressourcen- oder Rohstofffluchs, ne? Das heißt, dass der, ja, obwohl die Länder so reich sind an diesen Bodenschätzen und den Rohstoffen, und deswegen eigentlich man davon ausgehen würde, dass sie eben auch wirtschaftlich sehr reich sind, es für die meisten Menschen in dem Land aber gar kein Segen ist, sondern eher ein Fluch und die Menschen eher in Armut leben. Jetzt kann man aber sagen, der Abbau von Rohstoffen verursacht eben nicht per se Armut, sondern es ist irgendwie eher, dass es so eine diese Schere zwischen Arm und Reich begünstigt. Also dass man eben sagen kann, wer diese Rohstoffvorkommen kontrolliert, profitiert auch davon und der gewinnt auch oder hat den Vorteil daraus. Und das sind eben überwiegend diese transnationalen Unternehmen, das sind die wirtschaftlichen Eliten oder es sind eben bewaffnete Gruppen, die die Minen kontrollieren, die dann eben immer weiter diese Gewinne aus dem Boden ziehen können und ihn für sich selber quasi nehmen, ohne ihn aber irgendwie gerecht zu verteilen oder zu investieren in das Land, sodass eben eine nachhaltige Entwicklung entstehen kann. Und das ist auch das Problem, dass in den meisten lateinamerikanischen, in afrikanischen oder asiatischen Ländern eben die Bergbauunternehmen gar keine Steuern an den Staat zahlen und dass sie sich auch in den wenigsten Fällen um die ökologischen und sozialen Folgekosten kümmern und dadurch sozusagen sogar eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung sogar behindern. Die Folge ist eben, dass die Bevölkerung an sich arm bleibt, während diese anderen Parteien, die diese Gewinne eben oder Rohstoffe kontrollieren und daher auch die Gewinne, die natürlich immer reicher werden. Dazu kommt natürlich, dass die Menschen in der Nähe von diesen Minen keine Landwirtschaft mehr haben. Sie verarmen also sozusagen noch weiter, weil sie den Boden nicht mehr haben. Sie können das Wasser nicht mehr nutzen. Im Gegenteil, ihrer Gesundheit geht es noch schlechter. Und Erwerbsmöglichkeiten gibt es eben oftmals auch kaum, beziehungsweise wenn dann möglicherweise auch unter Art sklavenmäßigen Bedingungen oder sklavenähnlichen Bedingungen. Und deswegen ist das eben so, dass nicht zwangsweise, nur weil ein Land rohstoffreich ist, eben auch wirtschaftliche Gewinne damit einhergehen. Da ja Eliten dann selbst diese Profite einstecken oder die Unternehmen eben enorme Gewinne verbuchen.
Jetzt ist ja insgesamt das Thema des Rohstoffabbaus oder auch der Konfliktmineralien sehr komplex und betrifft viele verschiedene Bereiche, wie zum Beispiel die Wirtschaft, Unternehmen, Politik. Worum genau geht es denn bei der Kampagne Stop Mad Mining? Was sind Ihre Ziele, die dahinter stecken? Was möchten Sie erreichen damit?
Also wir möchten zum einen die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland und Europa auf dieses Thema erstmal aufmerksam machen, dass das Thema greifbar wird. Die Länder, in denen die Rohstoffe abgebaut werden, sind oftmals sehr weit weg und deswegen auch hart zu begreifen vielleicht hier. Und deswegen möchten wir so eine Art Brücke schlagen quasi zwischen den Ländern, in denen die Rohstoffe abgebaut werden, und Deutschland, wo die Rohstoffe eben verbraucht werden. Dafür machen wir eben viele verschiedene Aktionen wie Workshops, Filmvorführungen, oder wir laden Gäste eben aus den Ländern ein und organisieren dann Veranstaltungen hier vor Ort, wo in Deutschland die Leute dann einfach kommen können und zuhören können, sich über das Thema informieren können. Wir haben viel Lesematerial, was wir publizieren, was wir auch überwiegend kostenlos verteilen. Und da möchten wir einfach die Menschen zum einen motivieren, sich zu informieren und aktiv zu werden, sei es vielleicht ihren eigenen Konsum umzustellen, nachhaltig zu gestalten oder sich eben sozial und politisch zu engagieren. Das ist so die eine Richtung, in die wir gehen möchten. Und auf der anderen Seite wollen wir natürlich sozusagen mit der Kampagne öffentlichen Druck ausüben, damit Staaten und oder unser Staat und Unternehmen ihrer Verantwortung zur Einhaltung von Menschenrechten nachkommen und hier eben verbindliche Verordnungen oder Gesetze vom Staat erlassen werden und Unternehmen sich eben daran halten müssen.
Welche Möglichkeiten gibt es denn zum Beispiel auch für die Konsumenten hier in Deutschland an der aktuellen Situation, zum Beispiel durch bewussten Konsum etwas zu verändern?
Es ist schon nicht so ganz einfach. Einerseits natürlich die Grundregel, den Konsum einschränken, wo es nur geht. Das heißt beispielsweise nicht direkt das neueste Handy kaufen, obwohl das alte noch funktioniert. Vielleicht das alte erstmal reparieren lassen, wenn das möglich ist. Und erst wenn es wirklich nötig ist, ein neues zu kaufen, vielleicht dann auch Secondhand. Aber wie gesagt, es gibt bei weitem noch nicht genug Alternativen. Und hier kommt eben das soziale Engagement dazu. Also jeder kann sich ja an öffentlichen Kampagnen beteiligen, bei Aktionen mitmachen, Petitionen unterschreiben und so Druck auf Politik und Unternehmen ausüben, damit die ihrer Verantwortung nachkommen. Zum Thema Gold hat die ZIA zum Beispiel einen Flyer auch zusammengestellt. Den kann man sich kostenlos in unserem Webshop bestellen, auf unserer Webseite. Da haben wir so eine Art Entscheidungsbaum nochmal aufgeschlüsselt, welche Möglichkeiten es gibt zum Rohstoff Gold. Also wo ist Gold überhaupt drin, wo gibt es vielleicht Alternativen und was kann man machen?
Jeder und jeder nutzt täglich oder zumindest regelmäßig Smartphone, Computer, Glühbirne, Fernseher, Spielekonsole, Digitalkamera, Flugzeug und oder Auto. Doch damit das Ganze funktioniert, benötigt man bei der Herstellung verschiedene Rohstoffe und Mineralien. Dabei gelten als die vier besonders wichtigsten sogenannten Konfliktmineralien Zinn, Tantal, Wolfram und Gold. Doch wozu werden sie genau gebraucht? Welchen Nutzen haben sie für die einzelnen Geräte, Maschinen und Fahrzeuge? Für die Produktion eines Computers werden bis zu 700 verschiedene Stoffe und davon rund 60 Rohstoffe benötigt. Knappe Ressourcen wie Erdöl und Wasser werden ebenfalls in Unmengen verbraucht. Für uns interessant sind aber vor allem die Konfliktmineralien, die bei der Herstellung von PCs zum Einsatz kommen. Als erstes wäre da Gold. Es zeichnet sich durch seine gute Leitfähigkeit und Dehnbarkeit aus. Die Elektronikindustrie nutzt Gold deshalb nicht nur für Chips, Schalter und Anschlüsse in Computern. Für das Funktionieren von Computerfestplatten, aber auch von Flachbildschirmen benötigt man Platin. Tanta Liederz bzw. Coltan spielt ebenfalls eine immer wichtigere Rolle. Es ist hitze- und säurebeständig und wird vor allem in der Hightech-Industrie verwendet, um Prozessoren und Mikroprozessoren sowie Kondensatoren herzustellen. Diese sind nicht nur relevant für Computer, sondern auch für Notebooks und Mobiltelefone. Dabei ist gerade Coltan eine große Bedrohung für Umwelt und Tiere. Für den Abbau wird Lebensraum von Tieren wie beispielsweise Gorillas und vielen Pflanzenarten bedroht und zerstört. Eine Tonne Erz klingt nach einer großen und unüberschaubaren Masse, daraus lassen sich aber lediglich 50 Handys herstellen. Wozu braucht es die genannten Rohstoffe beispielsweise in einem Handy bzw. Smartphone? Zink sorgt für die Elektrizität. Wolfram ermöglicht es, dass bei jedem Anruf und ankommenden Textnachricht das Handy vibriert. Tantal bzw. Coltan wird in der Leiterplatte bzw. Platine genutzt. Zuletzt dient Gold der Verkabelung des Gerätes. Kobalt ist ebenfalls ein wichtiger Rohstoff, der täglich genutzt wird, in Batterien. Nicht nur Laptops und Handys sind darauf angewiesen, sondern auch Digitalkameras, MP3-Player und viele andere Geräte. Trotz neuer Verordnungen und Appellen an die Elektronikindustrie gibt es keine einheitliche Regelung für die Beschaffung von Konfliktrohstoffen. Eine Regelung würde Verpflichtungen voraussetzen, deren Missachtung durch Sanktionen bestraft würde. Da es aber bisher nur freiwillige und keine verbindlichen Abkommen gibt, bleibt eine baldige Änderung aus. Einen fair produzierten Computer gibt es derzeit nicht. Einige IT-Firmen prahlen mit Transparenzberichten und zeigen schwammige Herkunftspapiere ihrer Rohstoffe und Mineralien. Aber wirklich verlässlich und glaubhaft sei das Ganze noch lange nicht, so die Expertinnen und Experten. Bis Herkunft, Abbau und Arbeitsbedingungen zu jedem einzelnen Mikrogramm Konfliktmineral geklärt sind, muss noch ein langer Weg beschritten werden. Ein Weg der Transparenz, aber vor allem auch den Willen und eventuelle Mehrausgaben in Kauf zu nehmen. Ein Anfang und Schritt in die richtige Richtung ist vermutlich das Fairphone. Dabei geht es um ein Smartphone, das mit fairen Mitteln und Rohstoffen produziert wird und darüber hinaus mit allerlei Ersatzteilen und Zubehör selbst repariert werden kann. Es wird mit 100% konfliktfreien Mineralien durch transparente Schöpfung von Gold, Wolfram, Zinn und Tantal hergestellt. Das für ca. 500 Euro zu erhaltende fairste Handy der Welt kommt daher mit Dual-SIM, Android 6 und steht auch technisch anderen Smartphone-Spitzenreitern in nichts nach. Ganz im Gegenteil, es liegt dadurch vorne, dass es fair ist. Billig ist das Ganze natürlich nicht und somit für einen großen Teil der Handynutzerinnen und Nutzer nicht so einfach zu bezahlen. Dazu kommt, dass Konsumboykott bzw. fairer Konsum zwar im Rahmen seiner Möglichkeit Leid lindert und Lebensbedingungen ein Stück weit verbessern kann, nichtsdestotrotz bleibt es bei Symptombehandlung. Die einzige Alternative, die nachhaltig und umfassend wäre, ist die gesetzliche Regelung und Transparenzpflicht von Abbau- und Transportwegen von Konfliktmineralien und anderen kritischen Rohstoffen für die gesamte Elektronikindustrie. Dennoch ist das Fairphone ein Schritt in die richtige Richtung. Zwar ein kleiner, aber wer sich demnächst ein neues Smartphone zulegen muss, sollte dreimal überlegen, ob es ein nicht fair produziertes und erwirtschaftetes Handy sein muss. Weitere Infos findet ihr unter www.fairphone.com.
Smartphones haben unsere Welt verändert. Sie verbinden uns mit unseren Mitmenschen. Legen die ganze Welt in unsere Hände. Und sie halten die schönsten Augenblicke für uns fest. Aber in den meisten Smartphones steckt mehr. Leider. Mineralien aus Afrika und Lateinamerika, die unter menschenunwürdigen Bedingungen abgebaut werden. Diese Mineralien finanzieren Waffenhandel, Bürgerkrieg und Unterdrückung. Smartphones haben unsere Welt verändert. Verändern wir jetzt unsere Smartphones. Unterschreiben Sie jetzt die EU-Petition gegen den Handel mit Konfliktmineralien. Stop Mad Mining.
Die Petition zur Kampagne Stop Mad Mining kann auf der Internetseite stop-mad-mining.org unterschrieben werden. Dort findet ihr auch weitere Informationen zur Kampagne sowie zu den Bemühungen in diesem Bereich. Zwar ist der vollständige Verzicht auf Rohstoffe in der Welt, in der wir leben, kaum möglich, aber möglich ist ein verantwortungsvoller Umgang damit, so dass weder Kinder in Minen schürfen müssen oder die Umwelt darunter leiden muss. Der Film Blood Diamond zeichnet den Weg nach, wie im Bereich der Konfliktdiamanten verbindliche Regelungen getroffen wurden. Die gewählten Schlussworte des Dramas gelten allerdings nicht nur für Diamanten, sondern heute sogar mehr denn je für die in unserer Technik verbauten Mineralien.
Die Bodenschätze eines Landes sind alleiniges Eigentum des jeweiligen Volkes. Wir haben nicht das Recht, sie zu stehlen. Wir dürfen diese Länder nicht zugunsten unseres Luxusdenkens, unserer Unternehmen oder unseres Konsumverhaltens ausbeuten.